Hallo und herzlich willkommen zu Camperstyle, deinem Camping-Podcast. Ich bin Sebastian und heute ohne Nele, die ist nämlich auf Roadtrip in Mexiko unterwegs und hat gerade nicht wirklich tolles Internet, dafür gigantischen Sandstrand und Sonne satt. Ich habe mir aber, damit ich hier nicht alleine quatschen muss, den Matthias ins Boot geholt. Und bevor ich es vergesse, was ist das heutige Thema? Es geht heute um Tipps für bessere Urlaubsfotos. Und wie ich gerade gesagt habe, habe ich mir einen Freund ins Studio eingeladen. Das ist der Matthias Haltenhof, der beschäftigt sich mit dem Thema Fotografie auf einer ganz, ganz, ganz anderen Ebene als ich. Der ist professionell in dem Thema unterwegs, im Gegensatz zu mir, der so ein bisschen Hobbyknipser ist. Und Matthias, stell dich doch mal erstmal unseren Hörern und Hörerinnen ein bisschen vor.
Hallo, Matthias Haltenhof, mein Name. Ich bin Landschaftsfotograf und habe grundsätzlich mit allen Fotografierichtungen so ein bisschen zu tun und habe mich aber über die letzten 20 Jahre langsam auf Landschafts- und Architekturfotografie spezialisiert und versuche da auch regelmäßig mein Wissen weiterzugeben, hauptsächlich über eine Internetseite, die ich betreibe, und schreibe da regelmäßig ganz viele Artikel über Fotografie, primär eben auf die Natur- und Landschaftsfotografie und Architekturfotografie ausgelegt.
Und wie immer, alles, was der Matthias uns so erzählt, Webseiten, Tipps, Tricks, die man irgendwo nachklicken, nachlesen, nachkaufen kann, auch wenn es bestimmte Produkte sind, packen wir euch alle in die Shownotes, müsst ihr jetzt also nicht unbedingt mitschreiben, müsst ihr danach nur auf camperstyle.de/podcast gehen, sucht euch die Folge raus und dann findet ihr quasi nochmal alle Informationen dazu. Und solltet ihr Fragen haben, werdet ihr am Ende auch nochmal den Link zu unserem WhatsApp gesagt bekommen, zu unserem WhatsApp-Kanal, und könnt uns auch eine E-Mail schicken. Ja, Matthias, okay, Landschaftsfotografie, ich glaube, da kann man sich was drunter vorstellen. Der Name sagt es ein bisschen, es geht um Landschaften und das Fotografieren. Und das ist ja auch was, was mit Camping zu einem großen Teil übereinstimmt. Da ist man ja zumindest in der Natur, das heißt irgendwie meistens in der Landschaft. Und wir wollen uns ja heute quasi nicht an Fotografen richten, sondern an Menschen wie, na, nicht wie du und ich, aber an normale Urlauber, die quasi einfach vielleicht noch was aus ihren Schnappschüssen und aus ihren Urlaubsfotos rausholen wollen und wollen so ein bisschen Tipps geben. Und meine erste Frage wäre, brauche ich teures, umfangreiches Profi-Kamera-Equipment, um tolle Urlaubsfotos zu machen?
Das ist immer was man gerne von sich annimmt, dass man dieses teure Equipment braucht. Und das ist auch so ein bisschen ein Glaubenssatz, der einen selber dann beim Fotografieren begrenzt. Meine Erfahrung ist, dass die Kamera eher zweitrangig ist, sondern dass man sich um das Gedanken macht, was vor der Kamera so passiert. Ich würde es gleich mal technisch noch so ein bisschen einschränken. Grundsätzlich kann man heute mit jeglicher Kamera, also da sprechen wir auch von einer Smartphone-Kamera, alles Mögliche machen. Die Bildqualität ist wirklich sehr, sehr gut. Und was eine nette Geschichte an den Smartphone-Kameras ist, dass man halt auch in der Nachbearbeitung nicht mehr allzu viel machen muss, sondern dass da viele Automatiken auch schon sehr, sehr gut greifen. Und man hat in aller Regel mit einer größeren Kamera dann einen Vorteil, wenn es um das Drucken geht. Das heißt, da sieht man dann auch einen Unterschied, ob man ein Handybild kann man beispielsweise in 20x30 Zentimeter problemlos drucken. Das ist also von der Schärfe her auch okay. Wenn man dann aber mal sich das Bild irgendwie ein bisschen größer in die Wohnung hängen möchte oder auch verschenken möchte, dann ist es total sinnvoll, auch eine größere Kamera zu nehmen. Und dann kann man eben problemlos auch in 40x60 oder auch in 60x90, was auch immer, drucken. Da sieht man dann schon den Unterschied. Und der zweite Punkt ist vielleicht auch noch, wenn man bei weniger Licht fotografiert, dann hat man mit dem Smartphone einen kleinen Nachteil. Und jetzt gehe ich die ganze Zeit eigentlich auf die negativen Sachen ein. grundsätzlich kann man mit allen Kameras fotografieren. Und das ist halt was ich auch über die Jahre so gelernt habe. Man guckt dann natürlich auch auf das eigene Equipment und man nimmt dann irgendwann eine größere Kamera. Aber der Unterschied ist wirklich nicht so groß. Und deswegen rate ich auch jedem, der sich mit Fotografie mehr beschäftigen möchte, kann man ruhig erstmal mit dem Smartphone anfangen. Und grundsätzlich würde ich aber auch sagen, eine Kamera kann auch eine gebrauchte Spiegelreflex- oder Systemkamera sein. Also da kommt man beispielsweise auch mit einem Budget von 300 € schon sehr weit. und dann erstmal dieses einfache Equipment nutzen und auch das ganz normale Standardobjektiv nehmen, damit eine ganze Weile fotografieren und erstmal so ein Gefühl für die Kamera bekommen. Und da kann man mit der Zeit immer noch auf großes Equipment switchen. Und wenn man aber merkt, man hat vielleicht gar keine Lust, so die ganze Zeit diese Kamera mit Objektiv mitzuschleppen, kann man auch sagen, okay, dann verkaufe ich das Ganze wieder, habe bei einer gebrauchten Kamera auch nicht viel Minus gemacht und nehme weiterhin das Smartphone, weil das ist das, was man immer dabei hat.
Lass uns mal noch mal ein bisschen in die Sachen reingehen, die du gerade gesagt hast, weil wir ja auch immer versuchen, die Einsteiger und Anfänger zu bestimmten Themen anzusprechen. Jetzt hast du gerade um dich geworfen mit Systemkamera und Spiegelreflexkamera. Lass uns mal kurz klären, was das eigentlich bedeutet, was das für Arten sind, damit die jetzt in dem Feld sich noch gar nicht mit beschäftigt haben, auch ein Gefühl dafür haben, was ist denn eine Spiegelreflexkamera, wovon spreche ich da eigentlich und was ist da anders quasi zu einem Smartphone, wobei wir uns schon im Podcast jetzt hier auch größtenteils dann auf die Smartphones konzentrieren wollen, weil die hat sowieso im Normalfall fast jeder dabei, aber lass uns da trotzdem mal reinschauen. Was ist eine Spiegelreflexkamera und wie unterscheidet sie sich zum Beispiel von der Systemkamera, was du auch gerade noch genannt hast?
Dann versuche ich mal, die Erklärung nicht allzu technisch werden zu lassen. Grundsätzlich sind sowohl Systemkamera als auch Spiegelreflexkamera beides Kameras, die einen größeren Sensor haben als ein Smartphone und bei denen sich in aller Regel die Objektive wechseln lassen. Das macht das Ganze ein bisschen universeller. Das heißt, wenn ich dann irgendwann merke, ich fotografiere gerne Landschaften, kann ich vielleicht mir ein Weitwinkelobjektiv zulegen. Oder mich interessieren eher die Insekten und die Blumen, dann kann man Richtung Makroobjektiv schauen. Das ist einer der Vorteile mit so einer Kamera. Und bei einer Spiegelreflexkamera ist es so, dass dort ein optisches System mit einem Spiegel drin ist, sodass man direkt durch, in Anführungszeichen, durch das Objektiv schaut, weil dieser Spiegelumlenkmechanismus das Ganze möglich macht. Und bei einer Systemkamera ist kein Spiegelmechanismus mehr verbaut. Das heißt, da fängt der Sensor, der in der Kamera ist, direkt das Bild auf. Und man sieht dann quasi nicht, wie wenn man durch ein Fernglas schaut, ein optisches Bild, sondern man hat einen elektronischen Sucher, wie einen kleinen Bildschirm, der dort drinnen verbaut ist, auf den man schaut und sieht natürlich auch das Live-Bild. Das heißt, für den Nutzer ist der Unterschied am Ende gar nicht so groß. Dadurch, dass bei einer Systemkamera dieser Spiegelreflexmechanismus nicht mehr verbaut werden muss, können die etwas kleiner und leichter konstruiert werden. Und im Moment bewegt sich der Markt auch deutlich hin zu den Systemkameras.
Also ist quasi die Spiegelreflex so der bisschen der Dinosaurier mittlerweile, der jetzt vielleicht langsam ausstirbt, oder hat die Spiegelreflex-Technologie auch noch irgendwelche Vorteile gegenüber der Systemkameratechnik?
Manch einer mag es mehr, diesen optischen Sucher zu haben, den eine Spiegelreflexkamera mitbringt. Der nächste mag wieder den elektronischen Sucher der Systemkamera. Das ist ein bisschen Präferenz. Grundsätzlich wollen uns die Kamerahersteller weismachen, dass wir jetzt unbedingt alle neue Kameras brauchen. Wenn wir denn schon Spiegelreflexkameras haben, müssen wir jetzt unbedingt alle Systemkameras kaufen. Muss ich sagen, eine Kamera, die vor 5 oder 10 Jahren gut war, eine Spiegelreflexkamera, die ist auch heute noch gut. Und meine Erfahrung ist da eher, wenn man sein Equipment schon mal beisammen hat, also sprich Kamera plus Objektive plus vielleicht Filter und so weiter, und das ist alles schon ganz gut aufeinander abgestimmt, dann lohnt sich der Wechsel aus meiner Sicht noch nicht so. Denn in Sachen Bildqualität ist der Unterschied, wenn überhaupt, minimal bis gar nicht spürbar. Und insofern ist meine Erfahrung eher, bei dem Equipment-Setup zu bleiben, an das man sich schon gewöhnt hat und wo man auch mit umzugehen weiß und wo man vielleicht auch genau die Objektive schon zusammengestellt hat, die man braucht, anstatt sich das jetzt alles wieder neu zu kaufen und dann macht es irgendwas 10% besser. Aber wie gesagt, der Markt bewegt sich stark in Richtung Systemkamera-only. Und die Hersteller wissen auch, dass da natürlich ein bisschen mehr Geld mit zu verdienen ist aktuell. Ich würde sagen, wenn jetzt jemand neu in das Thema einsteigen möchte, dann kann er, wenn er beispielsweise ein Budget von 600, 700 Euro hat, kann er ruhig schon Richtung Systemkamera schauen. Wenn es dann eher bei einem Budget von 300 Euro ist, dann würde ich eher wegen einer gebrauchten Spiegelreflexkamera gucken.
Okay, ja, wir hören auch gleich auf mit den, sagen wir mal, schon etwas mehr Profisystemen, aber einfach für die da noch gar keine Erfahrung gemacht haben. Also ich habe selber auch eine Spiegelreflexkamera, ich habe die auch vor glaube, 4 Jahren nach 10 Jahren einmal ausgetauscht, habe mir eine neuere geholt und hatte auch mit Matthias, ich glaube, letztes Jahr mal mich ausgetauscht, ob es sich denn lohnt, quasi für mich zu wechseln, und habe aber letzten Endes auch für mich entschieden, eigentlich nicht wirklich, weil zum einen ist vielleicht das noch als Information auch das Problem, dass viele Hersteller untereinander nicht kompatibel sind. Also das heißt, die Objektive vom einen Hersteller passen nicht unbedingt auf die Kamera vom anderen. Und dann gibt's auch noch herstellerseitig verschiedene Systeme, die dann auch zum Teil nicht kompatibel sind und zum Teil nur mit Adaptern. Also es hat dann für mich auch keinen Sinn gemacht, da in ein Upgrade zu investieren. Das lohnt sich dann wahrscheinlich mehr, wenn man sehr viele Fotos macht. Und vielleicht auch das, wir wollen ja jetzt hier nicht so auf die Spiegelreflex und Systemkameras eingehen, aber da hast du ja auf deiner Webseite auch wahrscheinlich eine ganze Menge Infos zu, wenn man sich da informieren möchte. Da packen wir den Link auf jeden Fall in die Shownotes, da könnt ihr euch bei Matthias auf der Seite dann auch noch ein bisschen umschauen und lesen. Ich weiß, du hast unheimlich viel Wissen und auch auf deine Seite gebracht, und dann guck danach, aber ich würde jetzt ein bisschen den Schwenk machen, dann lass uns mal ein bisschen in die Smartphones gucken und lass uns mal ein bisschen in die Urlaubsfotografie reingucken. Für alle die, die quasi nicht jeden Tag mit der Kamera rumlaufen, sondern einfach mal gucken wollen, was sie denn aus ihren Urlaubsfotos vielleicht noch rausholen können, um eben dann, keine Ahnung, ein schönes Fotoalbum zu haben oder eine schöne Ausdrucke sich auch zu machen für zu Hause. Fangen wir mal an, also mit dem Smartphone hast du gesagt, die Kameras werden immer besser, das würde ja auch letzten Endes bedeuten, dass aktuelle Smartphones natürlich oder nicht natürlich, sondern bessere Fotos machen als ältere Smartphones. Gibt es da irgendwo, ja, ich merke selber, die Frage ist doof. Ich wollte gerade fragen, ob es irgend so eine Grenze gibt ab einem bestimmten Alter, wo die Kamera nicht mehr geeignet ist, aber es gibt ja so unheimlich viele Millionen Smartphone-Modelle, dass man das einfach wahrscheinlich nicht sagen kann. Kann ich irgendwie erkennen, ob mein Smartphone geeignet ist, gute Fotos zu machen?
Eine sehr gute Frage. Ich würde mal vorsichtig sagen, wirklich ganz vorsichtig Formulierung, die meisten Smartphones, die innerhalb der letzten 5 Jahre erschienen sind, sind in der Lage, gute Bildqualität abzuliefern. Und natürlich gibt es dann noch mal ein bisschen preisliche Unterschiede, aber das kann man so als Regel setzen. Das ist auch so ein Grund, warum es aus meiner Sicht heute aktuell wenig Sinn macht, nur der Kamera halber sich jetzt gerade jedes Jahr das neue Smartphone zu kaufen. Da sind wir jetzt schon auf einem guten Level. Es ist natürlich, also ich würde es jetzt auch nicht auf bestimmte Hersteller oder sowas einschränken. Da ist durch die Bank weg, ich würde mal vorsichtig sagen, fast alle Smartphones über Neupreis 400 bis 500 Euro liefern eine sehr, sehr gute Bildqualität. Und sind im Prinzip auch in der Nachbearbeitung imstande, so gut wie alles zu machen.
Okay. Wenn ich mir jetzt ein neues Smartphone kaufe, weil aus irgendeinem Grund mein altes zu altes nicht mehr abgedatet wird und so weiter, worauf sollte ich achten, wenn es mir auch ein bisschen auf Fotos ankommt? Hast du da Gedanken, Tipps?
Grundsätzlich würde ich erstmal bei dem Kamerasystem oder bei dem Betriebssystem bleiben, was ich schon habe. Sprich, wenn ich schon ein iPhone habe, würde ich auch danach wieder ein iPhone nehmen. Android das Ganze auch so, weil es einfach eine andere Eingewöhnung ist. Und was die Kamera angeht, die Kamerahersteller werben immer gerne mit mehr Megapixel, und die Kamera hat jetzt 50 und 100 Megapixel. Mein Tipp an der Stelle wäre, dass jede Kamera, die da 10, 12 Megapixel hat, vollkommen ausreicht. Mehr ist da eher noch gar nicht so gut. Und das wäre eigentlich mal so mein erster Tipp. Und dann, aber das ist eine ganz persönliche Geschichte. Mittlerweile haben ja die Smartphones einen Weitwinkel und eine Standardkamera und so ein kleines Teleobjektiv. Das heißt, verschiedene Zoomstufen. Das erste so ein bisschen rausgezoomt, das zweite eine normale Ansicht und das dritte eher reingezoomt. Und ich habe für mich festgestellt, dass ich am Anfang dachte, ich fotografiere sehr viel herausgezoomt mit dem Weitwinkel, und habe dann aber gemerkt, nee, eigentlich nehme ich die meiste Zeit diese ganz normale Standardkamera. Also wenn da dann die Entscheidung ist, brauche ich dann eher das Smartphone mit den 2 oder 3 oder 4 Kameras, ist aus meiner Sicht nicht unbedingt nötig. Ich weiß nicht, ob das so die Frage halbwegs beantwortet.
Ja, also die Frage ist ja auch sehr schwierig quasi, weil einfach die Modellvarianz da draußen so gigantisch ist und du ja auch mittlerweile Hersteller am Markt hast, also gerade auch im Low-Cost-Segment, ne? Also sprich die Smartphones so um die 100, 150, 200 Euro, da gibt es ja so eine riesige Menge, die man überhaupt nicht überblicken kann. Und das ist quasi sehr schwer zu sagen. Also ich glaube, ein wichtiger Tipp wäre dann noch, wenn man irgendwie die Möglichkeit hat, dann versucht halt mal ein paar Dinge zu fotografieren. Also sei es im Markt irgendwie oder wenn ihr es online bestellt habt, könnt ihr ja auch damit testen. Behandelt es pfleglich, dass ihr es zurückschicken könnt, wenn es für euch nicht geeignet ist. Aber testet mal, fotografiert mal was nah dran ist, fotografiert mal was, was weit weg ist, versucht mal möglichst viel auf ein Foto zu packen oder möglichst nur einen kleinen Ausschnitt und guckt euch an, wie das aussieht. Und da wäre von mir auch noch ein Tipp, guckt es euch vor allem auch mal auf dem Computer an, wenn ihr einen habt, oder auf dem Tablet, also mal auf einem größeren Gerät, nicht nur auf dem kleinen Handy-Display, weil die sind meistens auch ganz gut und da sehen die Bilder super aus, aber wenn man dann reinzoomt oder wenn man es eben auf dem Computer anguckt, dann sieht man oft erst, was vielleicht nicht so richtig stimmt. So. Also, ja.
Da würde ich noch eine Sache ergänzen wollen. Definitiv auch ein guter Punkt, sich das Bild auf dem Computer anzuschauen. Da sind sogar die Handy-Bildschirme ein bisschen trügerisch, würde ich fast sagen. Und wenn man die Möglichkeit hat, und das kann auch ganz normal beim nächsten Drogeriediscounter sein, ruhig auch mal ein Bild ausdrucken. Da kriegt man noch ein bisschen mehr Gefühl dafür. Da kann man halt einen Druck in A4-Größe für, ich glaube, 1 Euro oder sowas machen und dann mal schauen, ob man da so mit der Bildqualität zufrieden ist.
Stimmt, meine Mutter geht immer zu DM und entwickelt dann da Schnappschüsse und Fotos, die wir auch über WhatsApp und so geschickt haben. Die druckt sie sich immer fleißig aus. Also das könnt ihr auf jeden Fall machen, für kleines Geld das da ausprobieren. Und teilweise kann man sogar sich eine App installieren und da direkt auf diesen Druckautomaten die Sachen schicken oder manchmal per Bluetooth und ähnliches. Also das ist, also ich habe es ewig nicht genutzt, aber das funktioniert wohl mittlerweile ganz, ganz gut, dass man da schnell mal Sachen testen kann. Okay, dann lass uns mal jetzt, also jetzt habt ihr vielleicht oder auch nicht, wenn nicht und ihr noch Fragen habt, dann schreibt uns auch gerne nochmal eine Mail an podcast@camperstyle.de oder nutzt unseren WhatsApp-Chat, den wir zum Schluss nochmal nennen, auch den Shownotes haben. Aber jetzt habt ihr vielleicht so eine Idee, auf was ihr achtet, wenn ihr euch ein neues Smartphone holt und dass ihr auch nicht unbedingt eine teure Profikamera braucht, um gute Fotos zu machen. Das ist auch was ich festgestellt habe. Es gibt vielleicht zusammenfassend schon ein paar Momente, wo eine Profikamera mit bestimmten Objektiven, die ich drauf habe, eben Vorteile bieten, gerade wenn ich sehr großen Zoom zum Beispiel habe und eben an eine Sache nicht nahe rankomme. Ja, also es gibt ja auch so dieses Wort, dass der Fotograf halt einfach immer zum Motiv gehen soll, ja, um gute Fotos zu machen, aber manchmal geht's nicht. Und dann ist ein Zoom ganz gut und wie Matthias gesagt hat, ist eben die Bildqualität, wenn ich große Drucke mache, sinnvoll, aber ansonsten reicht das Smartphone und selbst ich erwische mich immer wieder, dass ich immer mehr mit dem Smartphone mache. Als ich übrigens mit Matthias auch in Thailand war, ja Ende letzten Jahres, hatte ich auch das erste Mal meine große Spiegelreflexausrüstung gar nicht mehr mit dabei, sondern habe nur mit dem Handy fotografiert. Und ich habe auch gestern bei unserem Garten die ersten Schmetterlinge fotografiert, bin denen so ein bisschen nachgeschlichen. Und das hat auch erstaunlich gut mit dem Smartphone funktioniert. Und ich glaube, das reicht für die meisten auch völlig aus. So, jetzt lass uns aber mal ein bisschen reingehen. Wie kann ich jetzt gute Fotos machen? Und ich glaube, als erstes sollten wir mal so ein bisschen gucken, was ist eigentlich der Unterschied zwischen einem Foto und einem Schnappschuss, oder? Das ist so ein bisschen vielleicht auch mal so das Fotografendenken mit reinbringen, um zu zeigen, es gibt eben nicht nur schnell Handy rausholen und mal ein Bild machen, sondern man kann da ja sich Gedanken machen. Also erstmal so, was ist der Unterschied zwischen Schnappschuss und Foto und wie würdest du zum Beispiel auch rangehen, wenn du ein Foto machen möchtest?
Du hast es gerade schon so ein bisschen angerissen. Mal schnell das Handy rausholen und ein Foto machen, würde ich vermutlich eher unter Schnappschuss verbuchen. Und daran ist, das hört sich jetzt erstmal ein bisschen negativ an und das soll es aber auch gar nicht sein. Denn vielfach sind das ja auch einfach Erinnerungsfotos, die in dem Moment entstehen. Und da ist es jetzt vielleicht in erster Linie nicht so wichtig, ob das Licht gerade perfekt ist oder ein Bildaufbau. Und jetzt habe ich schon wieder zwei Sachen angerissen. Wenn man sich dann ein bisschen in Richtung künstlerische Fotografie orientiert, dann lohnt es sich auf jeden Fall, sich einen Moment mehr über das Licht Gedanken zu machen. Fürs menschliche Auge sind viele Lichtsituationen gut machbar. Das heißt, so Helligkeitsunterschiede zwischen ganz hellen und ganz dunklen Stellen im Bild, das macht das menschliche Auge problemlos. Und für eine Kamera ist es aber gar nicht so einfach. Das heißt, ich mache jetzt einfach mal ein ganz plakatives Beispiel. Ich bin irgendwo unterwegs und sehe beispielsweise eine Blume vor mir oder auch den Schmetterling, den du angerissen hast. Und gehen wir mal davon aus, dass er einigermaßen still sitzt. Dann könnte ich halt schauen, von wo kommt das Licht. Eine Gegenlichtsituation ist für eine Kamera deutlich schwerer zu meistern als eine Situation mit dem Licht oder mit Seitenlicht. Mit dem Licht zu fotografieren ist an sich das Einfachste. Das Licht, also das heißt dann, dass man das Licht, die Lichtquelle im Rücken hat und in Lichtrichtung das Foto aufmacht, auch macht. Und das kann aber vom Licht selbst her ein bisschen platt wirken. Das heißt, meine Idee wäre erstmal, mir einen Standpunkt zu suchen, wo ich eventuell Seitenlicht habe. Denn das ist für die Kamera noch ganz gut zu handeln und trotzdem kann ich das Motiv sehr plastisch darstellen. Das heißt, in dem Fall könnte man dann halt schauen, wenn der Schmetterling irgendwo auf einer Pflanze sitzt und vielleicht ist es morgens, ist es noch ein bisschen kühl, der sitzt noch ruhig dort, dann kann ich mich halt auch in eine Situation begeben, wo die Sonne vielleicht von links drauf scheint oder von rechts und dann ist ein Flügel schon von der Sonne beschienen und der andere noch nicht. Und das macht das Ganze dann schon sehr plastisch. Das heißt, ein bisschen aufs Licht achten, das wäre schon so mein erster Tipp. Und dann wäre das zweite, mir um die Bildkomposition ein bisschen Gedanken machen. Oftmals ist es so, dass wir halt mit der ganz normalen Handykamera fotografieren und dann haben wir vielleicht das Hauptmotiv mitten im Bild, was auch erstmal nicht per se schlimm sein muss. Aber die erste Anregung in der Richtung von mir wäre, sich Gedanken zu machen, was habe ich noch für Elemente im Bild? Was ist da vielleicht im Hintergrund noch zu sehen? Und kann ich vielleicht von diesen ganzen Elementen, die bei dem ersten in Anführungszeichen Schnappschuss in meinem Bild wären, auch noch was wegnehmen? Die Bilder, die mir persönlich am besten gefallen, und da spreche ich gar nicht unbedingt auch von meinen eigenen, sondern auch von anderen Fotografen, sind die Bilder, die ganz einfach aufgebaut sind. Da sind also nicht wahnsinnig viele Elemente in dem Bild, sondern es ist ganz einfach aufgebaut. Und es gibt einen schönen Spruch in der Richtung, dass es irgendwann diesen Moment gibt, wo man von der Bildkomposition nichts mehr wegnehmen kann, ohne dass die Aussage verfälscht wäre. Da sind wir jetzt schon in einer sehr künstlerischen Richtung. Aber man kann sich einfach mal Gedanken machen, möchte man alles, was man in dem Moment in dem Bildausschnitt drin hat, auch wirklich im Bild haben? Oder kann man vielleicht die Kamera noch ein bisschen nach links und rechts drehen, kann noch den Schritt da und dahin machen und wirklich die Aufnahme auf das Wesentliche beschränken?
Das waren jetzt verdammt viele Informationen, verdammt viele gute Informationen. Was mir da als erstes an euch da draußen einfällt, hier gilt wieder dieses schlaue Sprichwort, Übung macht den Meister. Ihr könnt jetzt bei Matthias super viele spannende Tipps mitnehmen und trotzdem unzufrieden mit euren Fotos danach sein, weil ihr müsst es einfach üben. Und das ist ja aber genau die Geschichte. Ihr könnt ja dann im nächsten Mal, wenn ihr unterwegs seid, das einfach ausprobieren. Oder ihr lauft jetzt einfach mal los, schnappt euch euer Handy, packt den Podcast auf die Kopfhörer und lauft quasi irgendwo draußen rum und versucht mal Fotos zu machen und guckt euch auch mal bewusst an, wo kommt das Licht her, wie sehen Dinge aus und versucht das quasi einfach. Also das ist auch für mich die wichtigste Erkenntnis gewesen. Du wirst nur durch Üben wirklich besser und beginnst erst nach vielen, vielen Versuchen ein Auge dafür zu entwickeln und auch zu sehen, was gut und was schlecht ist. Und das ist auch völlig okay. Ne? Ist auch völlig okay, jetzt trotzdem weiter Fotos zu machen. Und je mehr ihr das macht, desto mehr werdet ihr auch darauf achten, weil ihr ja auch gar nicht immer dran denkt, aufs Licht zu achten. Weil das müsst ihr ja erst lernen. Dass, ne, wenn ihr das bis jetzt nicht tut, habt ihr das jetzt das erste Mal gehört und dann werdet ihr es wahrscheinlich bei 99 von 100 der nächsten Fotos vergessen. Aber bei einem denkt ihr vielleicht dran und irgendwann beim nächsten Urlaub sind es dann schon 2 oder 3 und so werdet ihr besser. So, ne? Also deswegen versucht diese einzelnen Punkte euch, also auch nicht zu verzweifeln, wenn ihr nicht alles mit einmal packt. Das kann eigentlich niemand, sondern macht es Stück für Stück und übt das ganz oft.
Ja, dem würde ich auch beipflichten. Übung macht da auf jeden Fall den Meister. Und man kann sich auch einfach zur Gewohnheit machen, die Fotografie ein bisschen mehr zu etablieren und versuchen, so oft wie möglich rauszugehen. Auch wenn das Wetter mal nicht nur Sonnenschein ist, sondern auch an trüben Tagen kann man einfach immer, man kann zum Beispiel morgens auf dem Weg zur Arbeit sagen, ich nehme jetzt mir noch 10 Minuten extra Zeit und fotografiere dann mal auf dem Weg. Und das so ein bisschen Gewohnheit werden lassen und dann entwickelt man auch mit der Zeit das Auge dafür.
Wahre Geschichten. Echte Liebe. Darum geht es im neuen Podcast True Love der beiden Journalistinnen Lynn und Leo. Die beiden kennt ihr vielleicht schon aus dem erfolgreichen True Crime Podcast Mord auf Ex. Und jetzt erfinden sie ein neues Genre, True Love. Es geht um wahre Geschichten über Freundschaft, Familie und die ganz große Liebe. Unter anderem geht es um Bonnie und Clyde, Kaiserin Sissi und Prinzessin Diana, aber auch um einen Jungen, der seine Mutter am anderen Ende der Welt sucht. All diese Geschichten haben genauso viel Spannung und Emotionen wie jeder True Crime Fall. Aber hier gibt es dazu noch ganz viele warme Gefühle. Ab jetzt gibt es jeden zweiten Freitag eine neue Folge True Love, überall, wo es Podcasts gibt.
Jetzt machen wir mal beim Licht weiter, weil das ist ja eine unheimlich wichtige Geschichte, weil ohne das Licht hätten wir gar keine Bilder, weil das Licht ja letzten Endes das ist, was auf den Sensoren quasi das Bild sozusagen ablichtet, wie man früher gesagt hat. Und jetzt gibt's ja Lichtsituationen, die sind besonders wenig geeignet, wie zum Beispiel Dunkelheit, das hast du vorhin schon mal angesprochen. Warum? Weil eben so ein Sensor mit Licht funktioniert und wenn keins da ist, dann kann er halt auch nichts aufnehmen. Und ganz vereinfacht gesprochen. Und dann gibt's ja aber auch andere Situationen, die vielleicht ungünstig sind. Was sind denn nicht die besten Situationen und was sind denn gute Situationen und wie kann ich die für mich nutzen?
Also grundsätzlich, und das ist auch eine subjektive Geschichte, ist das Licht, was wir mittags so haben, für die Fotografie vielleicht nicht das Allerbeste. Ich fotografiere in aller Regel meistens morgens oder abends, wenn das Licht also ein bisschen flacher über dem Horizont steht. Vielleicht als kleine Faustregel so 2 Stunden vor Sonnenuntergang oder 2 Stunden nach Sonnenaufgang. Ist Licht, was eher warm ist und was eher plastischer ist als Licht, was wir zum Beispiel 14 Uhr haben. Und insofern versuche ich da die eigene Fotografie dann eher ein bisschen auf diese Zeiträume zu beschränken. Und dann ist es natürlich auch nochmal persönliche Geschmackssache. Möchte man jetzt quasi eher eine trübere Stimmung einfangen? Oder möchte man vielleicht auch eher was Positives mit ganz warmem Licht, mit beispielsweise einem Sonnenuntergang oder irgendwas zeigen? Das kommt immer ein bisschen auf die Aussage vom Bild an. Ich vermeide es, wie gesagt, eher im Mittagslicht zu fotografieren.
Warum?
Weil das Licht morgens und abends plastischer ist. Und weil ich finde, dass dieser warme Lichtfarbton die Bilder an sich angenehmer macht und gehen wir jetzt schon ein bisschen in die fortgeschrittenen Taktiken. Man kann halt, wenn man warmes Licht hat, dann ist ja vielleicht der Teil, der von diesem Licht im Bild getroffen wird, der hat dann diesen warmen Ton und da kann man das beispielsweise mit einem blauen Himmel kombinieren und hat dann diesen Warm-Kalt-Unterschied, der wiederum für mehr Tiefe im Bild sorgt. Das heißt, da kann man aktiv diese Lichtfarben einsetzen und dann damit auch das Bild gestalten.
Ihr seht, wie, und das ist ja immer noch an der Oberfläche gekratzt, aber ihr seht, wie tief oder wie weit man sich quasi alleine mit dem Bild und was man aussagen möchte, damit beschäftigen kann und wie man alleine mit dem Faktor Licht spielen kann. Und wie gesagt, aus meiner Sicht ist das ja trotzdem noch an der Oberfläche gekratzt, aber schon sehr, sehr viel. Und auch hier gilt, probiert aus, was für euch schön ist. Also die Fotos müssen ja vor allen Dingen auch euch gefallen, es sei denn, ihr wollt sie natürlich ausstellen, aber dann sind wir nochmal auf einem anderen Level, aber sie sollen ja euch gefallen, das heißt, probiert auch aus und guckt quasi, welche Fotos gefallen euch, zu welcher Zeit habt ihr die gemacht, das ist ja auch das Coole an Smartphones, du kannst zu jedem Bild eigentlich alle Informationen nochmal einholen, du siehst genau, an welchem Tag hast du das gemacht, an welchem Ort und zu welcher Uhrzeit und kannst dann quasi auch sogar mit Apps dir den Sonnenstand wieder rausziehen und quasi daraus sogar lernen, wenn du das machen wollen würdest. Kann man ansonsten, aber jetzt ist es ja im Urlaub manchmal so, dass ich vielleicht morgens 2 Stunden nach Sonnenaufgang noch im Camper liege und schlafe, weil es ja Urlaub und Ausschlafen, ne? Also es gibt ja die Menschen, die auch eher ein bisschen später aufstehen und dann erst mittags, wenn das Licht nicht mehr so perfekt ist, fotografieren, kann ich da irgendwas tun, um das Licht noch zu beeinflussen oder um die Fotos noch besser zu machen?
Grundsätzlich würde ich auch da wieder sagen, Übung macht den Meister. Das heißt, auch wenn das Licht jetzt nicht ganz optimal ist, dann ruhig einfach losgehen zum Fotografieren. Und man kann aber beispielsweise auch sagen, wenn man jetzt nicht gerade das warme Licht hat, dass man auch mal schwarz-weiß probiert. Die Kamera, die kann ja auch direkt schwarz-weiß aufzeichnen und vor allem einem in der Vorschau schon anzeigen und dann ruhig mal diesen Schwarz-Weiß-Modus anmachen, denn dann merkt man auch, dass man bei einer Schwarz-Weiß-Aufnahme ganz anders rangeht als bei einer Farbaufnahme. kommt dann auch wieder mit der Übung zustande. Und dann kann man halt auch sagen, okay, dann nehme ich mir jetzt mal die nächste halbe Stunde nur für Schwarz-Weiß-Aufnahmen Zeit und guck mal, was da am Ende rauskommt. Das wäre vielleicht auch noch so ein Tipp.
Und was passiert, also jetzt hast du ja auch vorhin gesagt, Gegenlicht ist schlecht. Also das heißt, ihr habt es vielleicht schon mal gehört, nicht gegen die Sonne fotografieren, sondern versuchen, die Sonne im Rücken zu haben. Was mache ich denn, wenn es nicht anders geht? Wenn ich halt nur so fotografieren kann, dass die Sonne von vorn kommt. Gibt es da noch so Tricks, die ich irgendwie machen kann?
Habe ich jetzt nicht direkt erstmal einen Tipp parat, aber muss man sagen, dass die modernen Smartphones da auch schon sehr gut mit umgehen können. Auch mit diesen Gegenlichtsituationen, da wäre vielleicht noch ein Tipp, damit die Kamera das auch gut aufzeichnen kann. Speziell bei diesen Gegenlichtsituationen spielt es eine Rolle, wie sauber das Objektiv vorne ist, also sprich die Kamera auf der Smartphone-Rückseite. Und da ist es nicht ganz verkehrt, vielleicht nochmal so ein kleines Putztuch zur Hand zu nehmen, bevor es dann an die Fotos geht und einfach nochmal vorne die Kamera sauber zu machen. Und dann fängt die das aber auch in aller Regel ganz gut ein. Macht aber wirklich einen großen Unterschied.
Bester Tipp überhaupt, weil die Smartphones werden ja immer von uns angetouched und haben dann überall die Fettfinger drauf, worst case. Und ein Putztuch dabei zu haben, um die Linsen sauber machen zu können, das ist auf jeden Fall absolut sinnvoll. Und jetzt hatte ich gerade noch eine schlaue Frage, jetzt ist sie weg, weil ich das mit dem Putztuch auch nochmal bestätigen wollte. Jetzt weiß ich es. Viele Handys oder Smartphones haben übrigens auch die Möglichkeit, dass ihr bestimmte Bildbereiche quasi als die wichtigen festlegen könnt, indem ihr einfach drauf tippt auf dem Bildschirm. Und manche sind da ein bisschen ausgefeilter, da kann man sogar sagen, die Belichtung hochdrehen sozusagen, da kann man dann tippen und nach oben oder nach unten ziehen. Also auch damit könnt ihr spielen, das ist vielleicht was ihr noch nie gesehen habt. Und bei manchen Smartphones kann ich dann sogar die Bereiche auswählen, die gezoomt oder scharf gestellt werden sollen. Also das vielleicht auch nur so als kleiner Tipp, wenn ihr da noch nicht drauf gekommen seid. Da kann man auch noch mal eine ganze Menge rausholen, weil man den eben, was weiß ich, wenn ihr eben die Kirche fotografiert und ihr wollt halt das Eingangsportal fotografieren, weil es wunderschöne Ornamente hat, aber das ist nun mal im Schatten, dann könnt ihr da natürlich auch mal versuchen drauf zu tippen, damit die Kamera weiß, ach, das soll ich fotografieren und dann vielleicht auch so zu zoomen, dass man eben nicht den Himmel mit drauf hat, der vielleicht super hell ist. Ja, also das könnt ihr auch vielleicht noch als Gedanke probieren. Ansonsten, ja, es ist schwierig, wenn halt viel Licht ist. Man kann immer mit Schatten noch spielen und gucken, ob man sich trotzdem ein bisschen noch bewegen kann. Also das ist immer so ein Thema. Was hast du noch als Gedanke dazu, Matthias?
Ja, ich wollte noch einen Tipp geben, was die Bildkomposition angeht. Denn wir haben jetzt auch ein bisschen über das Licht gesprochen und du hast jetzt auch das mit den Ornamenten und dem Schatten angerissen. Vielleicht aus der Perspektive eines Landschaftsfotografen, wenn ihr irgendwo mit dem Camper unterwegs seid und ihr habt wirklich vielleicht auch einen schönen Spot zum Aussteigen, wo eine schöne Landschaft vor euch ist, da wollte ich nochmal einen Tucken mehr zur Bildkomposition sagen. Und zwar, grundsätzlich ist es ja so, dass wir in der Fotografie ein Bild erstellen, was zweidimensional ist, aber trotzdem ist ja die Welt um uns herum dreidimensional. Und man kann ein bisschen von diesem Thema Tiefe auch in das Bild transportieren mit einer gezielten Bildkomposition. Ich habe vorhin schon die Vereinfachung angesprochen. Wenn man sich Gedanken macht bei dem Bild um einen Vordergrund, Mittelgrund und Hintergrund, dass man den mit drauf hat. Man kann beispielsweise im Vordergrund, nehmen wir wieder die Blume als Beispiel sein, und dann kann das im Mittelgrund beispielsweise das Cliff an der Steilküste dahinter sein und im Hintergrund sind die Wolken zu sehen. Das heißt, wenn man diese drei Elemente immer wieder bedenkt, dann kann man sehr viel mit ganz einfachen Mitteln sehr viel Tiefe im Bild erzeugen und eben diese Dreidimensionalität etwas besser vermitteln. Das wäre also noch ein Tipp in Richtung Bildkomposition.
Jetzt, genau, du hattest vorhin auch was angesprochen, da sind wir auch bei der Bildkomposition sozusagen. Es gibt ja diesen goldenen Schnitt und die Zweidrittelregel sozusagen. Vielleicht kannst du zu den Sachen auch nochmal ein paar Punkte sagen, wie man das für sich nutzen kann, um vielleicht interessantere Bilder zu machen.
Generell, es lohnt sich, diese Sachen sich ein Stück weit besser über ein Bild oder über eine Grafik erklären zu lassen. Kann es jetzt versuchen, in Worte zu formulieren, aber wer da mehr Interesse dran hat, einfach mal dritte Regel oder goldener Schnitt googeln. Nehmen wir vielleicht die dritte Regel als Beispiel. Da geht es darum, das Motiv vielleicht nicht in der Bildmitte zu platzieren, sondern auf den Drittelschnittpunkten. Das heißt, wenn man das Bild, sei es von oben nach unten oder von links nach rechts, in jeweils drei gleich große Teile teilt, dann hat man bestimmte Linien, die man sich so gedanklich über das Bild legen könnte. Und da, wo diese Linien sich treffen, sind dann diese Schnittpunkte. Und dann kann man zum Beispiel sagen, ich platziere, wenn ich das Beispiel von eben nehme mit der Steilküste im Mittelgrund, dann platziere ich die Blume nicht gerade in der Mitte, sondern rechts unten oder links unten. Und vielleicht gehe ich dann auch um die Blume nochmal so ein bisschen nach links oder rechts rum und gucke, wo diese Steilküste im Hintergrund ist, dass ich die wieder in einem dritten Schnittpunkt platziere. Und das ist ein ganz einfaches Mittel, um das Bild für den Betrachter visuell interessanter zu machen. Das hört sich erstmal ein bisschen plakativ an, aber wenn ihr eine Weile damit gearbeitet habt, dann merkt ihr auch selber, dass die Bilder für das menschliche Auge viel interessanter sind. Und natürlich guckt man, wenn man jetzt dann das Hauptmotiv in der Mitte einfach platziert hätte, vielleicht trotzdem im ersten Moment das Bild an. Aber wenn man merkt, dass der Fotograf sich Gedanken um diesen Aufbau gemacht hat, dann bleibt das Auge doch noch mehr im Bild und fragt sich, was da eigentlich erreicht werden sollte. Ich habe über die Jahre gemerkt, dass es total sinnvoll ist, sich mit diesen Bildkompositionsthemen zu beschäftigen. Drittelregel, goldener Schnitt und Platzierung vom Horizont, Hochformat, Querformat, da gibt es also ganz viele Aspekte. Und dass man da auch gezielt mal ein paar Übungen machen kann, dass man losgeht und sagt, die nächsten 5 Minuten mache ich nur Bilder, die dieser Drittelregel entsprechen. Oder ich mache nur Bilder, wo 20% unten die Landschaft zu sehen ist und darüber 80% vom Himmel. Das mal so als kleine Übung, um das Auge ein bisschen zu schulen. Und wenn man das dann irgendwann so ein bisschen verinnerlicht hat, dann ist aber meine Empfehlung, diese Regeln, also nicht darauf allzu sehr zu beharren, sondern einfach weiter zu fotografieren. Denn meiner Erfahrung nach gehen diese Regeln irgendwann so ein bisschen in Fleisch und Blut über. Und dann sieht man ein Motiv und man kriegt dann instinktiv so ein Gefühl dafür, wie man da eine interessante Bildkomposition draus machen könnte, ohne dass man sich strikt an diese Regeln hält. Also wenn ich heute dann irgendwie so einen Bildaufbau für eine Landschaftsfotografie mache, dann ist da viel von der Bildkomposition aus dem Bauch heraus. Insofern Regeln einmal angucken und lernen ist super, aber dann nicht zu sehr darauf versteifen.
Ja, es kann ja, also ne, Zweidrittelregel ist eine Chance. Also zum Beispiel, ich bleibe mal wieder bei meinem Gebäude, was man fotografieren will in irgendeiner Altstadt. Dann kann ich das natürlich in die Mitte rücken, wenn ich, oder auch dieses Tor mit den Ornamenten, wenn ich das möchte, ist das völlig in Ordnung, ja. Und gleichzeitig ist aber das Anwenden der Zweidrittelregel eben auch eine Chance, weil wenn ihr dann das Tor sozusagen, also das Bild so verrückt, dass das Tor eben am linken Rand oder am rechten Rand eben ist, auf dieser Drittelschnittlinie, dann gibt das ja wieder Platz für mehr, was auf dem Bild noch zu sehen ist. Vielleicht sitzt jemand in der Tracht vor der Kirche, die ihr sonst, oder die Person hättet ihr sonst nicht drauf, und so erwischt er sie eben mit. Ja, das ist eine Möglichkeit. Und was mir da auch noch einfällt, die meisten Smartphones haben auch eine Option, so ein Gitter anzuzeigen. Also so ein, das heißt meist irgendwie Gitter anzeigen, und dann kann man eben auswählen mit Dritteln oder mit Fünfteln oder mit was auch immer. Und dann hat man quasi so Hilfslinien. Und ein Punkt, den du gerade auch schon angesprochen hast, den ich, glaube ich, auch nochmal herausheben möchte, ist, achtet auf den Horizont und achtet darauf, dass der gerade ist. Es mag Fälle geben, wo das nicht sinnvoll ist, wo ihr ganz bewusst einen schiefen Horizont haben wollt, aber generell ist ja auch, wenn wir Menschen gucken, meistens der Horizont gerade, und versucht es quasi auf euren Fotos hinzukriegen. Das ist natürlich auch was im Nachhinein nochmal korrigieren kann, aber wenn man dann auch ein bisschen drauf mit achtet, hat man später auch nicht mehr so viel Nacharbeit. Und das habe ich für mich festgestellt. Ich mache unheimlich gerne Fotos und ich habe überhaupt keinen Bock auf Nachbearbeitung. Und alles, was ich sozusagen beim Foto schon gut mache, spare ich mir halt später die Arbeit.
Oh, ne? Ja, definitiv. Das würde ich auch so unterschreiben. Da macht das Fotografieren auch noch mal ein bisschen mehr Spaß. Ein ganz gutes Beispiel ist beispielsweise gleich am Anfang sich auszusuchen, ob man ein Querformat, ein Hochformat oder ein quadratisches Bild einstellen möchte. Ich zum Beispiel mache die Bildkomposition für ein quadratisches Bild ganz anders, als wenn ich jetzt ein Querformat mache. Und natürlich könnte ich auch sagen, ich fotografiere jetzt halt heute mal alles im Querformat und setze mich später an den Computer und schneide die Bilder dann dort quadratisch zurecht. Aber mir fällt es wesentlich leichter, wenn ich in der Kamera schon das Bildformat auf quadratisch einstelle und dann auch mit dem Gedanken daran gehe, dass ich das genauso fotografieren möchte. Und ich habe es vorhin auch schon angerissen, auch mit unterschiedlichen Helligkeiten, Gegenlichtsituationen und so weiter, kann ein heutiges Smartphone sehr, sehr gut umgehen. Und da ist gar nicht mehr groß was an Nachbearbeitung nötig.
Ja, und die sozusagen Ausrichtung des Bildes spielt ja eine Rolle, was ihr damit auch vorhabt. Ja, wollt ihr es? Und natürlich auch, was drauf ist. Also ich meine, wenn ich vorhabe, ein Fotoalbum zu machen, kann ich ja Hoch- und Querformat wählen. Aber wenn ich eben ein sehr hohes Gebäude habe, ist wahrscheinlich ein Hochformat unter Umständen besser, damit ich es eben komplett drauf kriege. Also das spielt auch eine Rolle. Aber macht euch Gedanken, wo ihr das Bild nutzen wollt. Wollt ihr es auf einem sozialen Netzwerk teilen, wo die Leute eben hochkant ihr Handy halten, dann macht natürlich ein Hochkantbild mehr Sinn. Es ist vielleicht auf einem sozialen Netzwerk, wo eher quadratische Bilder angezeigt werden, ist das sinnvoller. Also das ist auf jeden Fall noch ein sehr, sehr guter Tipp gewesen. Jetzt haben wir über Licht gesprochen. Wir haben so ein bisschen über Bildkomposition gesprochen. Jetzt würde ich noch mal kurz auf das Thema Perspektive eingehen wollen. Also sprich, von wo fotografiere ich eigentlich? Weil die meisten Menschen halten ja so instinktiv das Handy irgendwie so in Kopfhöhe, vielleicht ein bisschen niedriger und lösen dann aus. Aber es gibt ja noch so viel mehr Möglichkeiten. Welche kann ich denn noch nutzen und warum macht das überhaupt Sinn, damit zu spielen und zu experimentieren?
Okay, Leute, es ist eigentlich ganz einfach. Wer Reality-TV mag, ja, und jetzt tut nicht so, ich weiß, ihr guckt das auch, also wer Reality-TV mag, der wird diesen Podcast hier lieben. Denn, Achtung, neuer Podcast von Visavi und Max-Richard Lessmann. Die beiden, die haben ihre Kräfte gebündelt und gemeinsam eine Insel geschaffen, einen sonnigen Safe Space, eine schwimmende Oase, könnte man sagen, für all die Menschen, deren Herzen bei Reality- und Trash-TV-Formaten höher schlagen. Herzlich willkommen bei Radio Island. Das ist der brandneue wöchentliche Podcast, bei dem Lotti und Max ihrer Leidenschaft für Trash-TV frönen. Sie gehen da die legendärsten Momente der Woche durch und auch die ein oder andere alte und neue Trash-Legende wird sicher mal vorbeischauen hier. Also hört ab sofort rein. Jeden Mittwoch gibt es eine neue Folge Radio Island. Und das, na klar, überall, wo es Podcasts gibt.
Das Ganze ist ein bisschen vom Motiv abhängig. Das heißt, wenn ich ein Motiv entweder so oder so erscheinen lassen möchte, dann ist es natürlich sinnvoll, das beispielsweise eher von oben oder von unten zu fotografieren. Und bei mir ist es oftmals so, dass ich eine tiefere Position für meine Aufnahme bevorzuge, wenn es dort einen entsprechenden Vordergrund gibt, den ich mit in das Bild einbauen möchte. Jetzt bin ich schon wieder bei der Landschaftsfotografie. Dann mache ich nochmal einen Schritt eher in Richtung, wenn man irgendwie im Urlaub unterwegs ist. Wenn man beispielsweise ein Motiv von unten fotografiert, dann erscheint in aller Regel für den Betrachter dieses Motiv größer. Und das kann man natürlich ganz gezielt einsetzen, um beispielsweise, wenn man vor einem Gebäude ist, das Gebäude gezielt auch noch mehr von unten zu fotografieren, um zu zeigen, wie groß einem das erscheint. Und auf der anderen Seite kann man natürlich auch sagen, ich nehme das Handy eher über den Kopf und fotografiere ein Motiv von oben, um da auch nochmal eine ganz neue Perspektive reinzubringen und vielleicht auch mehr im Bild zu haben, als ich das mit einer Position auf Brusthöhe oder sowas hätte. Also da ist meine Anregung dann auch mit den Möglichkeiten zu spielen und vielleicht sich auch wieder als kleine Übung zurechtzulegen. Ich fotografiere heute mal nur aus der Froschperspektive oder nur von oben und gucke, was das dann auch macht. Also die Perspektive ist eine gute Möglichkeit, um Dreidimensionalität wieder ins Bild zu bringen. Und da wäre vielleicht noch eine Anregung, das passt jetzt wirklich zu dem Begriff Perspektive, dass man mit Linien im Bild arbeitet. Das heißt, wenn man irgendwo beispielsweise auf einem Platz vor einer Kirche steht und auf diesem Platz sind beispielsweise bestimmte Düsen für einen Springbrunnen angeordnet oder es gibt eine Regenrinne oder ähnliches, dann kann man halt auch gezielt ein bisschen tiefer an diese Regenrinne rangehen. Wenn die zu der Kirche hinführt, dann kann das ein gutes Element sein, um den Betrachter im Bild ein bisschen dahin zu steuern. Also ruhig auch gucken, was rundrum um das Hauptmotiv ist und ob man das irgendwie noch ein bisschen nutzen kann, um den Betrachter im Bild zu lenken.
Sehr spannende Tipps. Was mir da einfällt, also ich fotografiere auch sehr viele Hunde, weil wir halt Hunde haben und ja auch dem Hundeschelter helfen und dann ist viel Fotos zu machen und sich festgestellt habe, halt auf die Perspektive der Hunde zu gehen, also sprich, sich nach unten zu begeben, auf Hundekopfhöhe zu gehen, das schafft halt auch nochmal ganz andere Bilder, weil man eben nicht immer so von oben herab schaut und ja auch, wenn man Kinder fotografiert, kann das sinnvoll sein oder eben auch, ne, diese Froschperspektive hat ja auch diesen Anblick von unten, also das stelle ich immer wieder fest und da ist ja das ist ja gar nicht viel Arbeit, das einfach das Smartphone weiter runterzuhalten, ne? Oder mal in die Knie zu gehen. Man muss sich ja nicht gleich unbedingt in den Staub legen, um das ganz perfekt zu machen. Aber wenn man damit rumspielt, merkt man, was sich für spannende Dinge dadurch auch ergeben, indem man halt einfach das Telefon oder das Smartphone mal anders hält.
Ja, definitiv. Da wäre vielleicht noch mein Tipp. Generell bei Personen und Tieren lohnt sich's oftmals, sich auf Augenhöhe zu begeben. Das ist nicht immer der Fall. Wir haben jetzt auch schon angesprochen, dass es anders geht. Aber in vielen Fällen und speziell beim Hund, beim Pferd, was auch immer man aufnehmen möchte, einfach auf deren Level, also Augenhöhe zu begeben, das schafft nochmal eine viel stärkere Bindung.
Jetzt hast du es ja mit der Landschaftsfotografie. Das heißt, das Thema, was ich jetzt ansprechen möchte, ist wahrscheinlich nicht so dein Fokus, aber es ist etwas, was den Urlaubern immer wieder passiert, gerade wenn sie im urbanen Raum unterwegs sind. Jetzt hast du irgendein Motiv, was du gerne ablichten willst. Bleiben wir mal bei dem tollen Tor einer Kirche mit den Ornamenten. Und jetzt sind da ständig Leute davor, massenweise Menschen. Hast du irgendeine Idee, was ich machen kann, um die da rauszukriegen?
Ich hätte vielleicht spontan zwei Ideen im Kopf. Man muss so ein bisschen gucken, ob es von der Perspektive her machbar ist, dass man da den Platz, wo die Menschen alle langlaufen, vielleicht in irgendeiner Form hinter etwas versteckt. Das heißt, wenn man da beispielsweise eine Mauer in der Nähe hat oder auch einen Teil von diesem Torbogen, dass man das von der Bildkomposition her so geschickt platziert, dass vielleicht viele von den Menschen damit verdeckt sind. Das wäre so der erste Tipp. Das ist immer ein bisschen abhängig von dem eigenen Standpunkt, ob das dort machbar ist. Wenn man von ganz bekannten Motiven wie der spanischen Treppe oder sowas sprechen, da wird das extrem schwierig, weil einfach so viele Leute da sind. Und der zweite Tipp, den ich geben kann, wenn es einem zeitlich möglich ist, dann später nochmal wiederkommen, vielleicht in den Abendstunden oder wenn es einen dann auch mal früher aus dem Bett treiben sollte, eher dann hinzugehen und das nochmal zu fotografieren, wenn ganz einfach weniger Leute da sind. Da sind natürlich die Frühaufsteher im Vorteil und es ist auch ein Grund, warum ich an den beliebten, eher touristischen Fotospots dann eher morgens oder abends fotografiere. Da sind einfach deutlich weniger Leute und das macht einem natürlich auch viel einfacher, einen geeigneten Standpunkt zu finden, wo vielleicht nicht so viele Personen im Bild sind, je nachdem, ob man das mit zeigen möchte oder nicht.
Wenn es nicht so viele Menschen sind, kann man auch mit KI mittlerweile recht viel machen oder wenn es nicht wunderschöne Ornamente sind, da hat es ein bisschen Schwierigkeiten, aber ich weiß, die Google Pixels, ich weiß gar nicht, ob es andere Android-Telefone auch können, auch die iPhones haben zum Teil die Möglichkeit, dass ich halt wirklich so einen Bereich markiere und dann wird der quasi rausgerechnet. Das funktioniert mal erstaunlich gut und mal erstaunlich schlecht. Das kann auch noch ein Tipp sein. Also ich glaube, da werden wir in Zukunft auch noch viel mehr Möglichkeiten bekommen. Aber das, was du gesagt hast, macht es natürlich wieder im Vorfeld schon einfacher, statt dass ich danach dann versuchen muss, in der Nachbearbeitung es hinzukriegen und dann vielleicht sogar daran scheitere. Und wäre ich einmal früher aufgestanden, hätte es vielleicht geklappt. Jetzt haben wir schon mehrfach, also ich gucke so ein bisschen auf die Zeit. Ich denke nicht, dass wir noch eine zweite Folge komplett schaffen. Deswegen würde ich sagen, wir überziehen einfach ein bisschen. Ich hoffe, es ist für euch spannend. Wir haben jetzt eigentlich noch so zwei große Themen auf unserer Liste. Das ist einmal das Thema Nachbearbeitung, da komme ich jetzt zu. Und dann würde ich Matthias nochmal fragen, ob er noch so ein paar Tipps hat für ein paar Gadgets oder Ausrüstungsgegenstände, die ich auch mit dem Smartphone vielleicht dabei haben sollte oder ob ich da auch gar nichts brauche. Aber lass uns mal kurz über die Nachbearbeitung sprechen. Jetzt haben ja Fotografen irgendwelche Profi-Software, Photoshop, Lightroom und was auch immer zum Nachbearbeiten. Die hat man ja jetzt als, sagen wir, normaler Mensch meistens nicht, weil es sich auch gar nicht lohnt, die jedes Jahr wieder zu bezahlen oder die teuren Lizenzen zu kaufen. Hast du so einen Tipp, wie ich trotzdem noch was aus meinen Fotos rausholen kann, damit die einfach noch besser sind, wie ich vielleicht noch mal was schneiden kann oder einfach in der Nacharbeit noch ein bisschen was rausholen kann, ohne jetzt einen Haufen 100 Euro für eine Software auszugeben?
Ja, da würde ich auch direkt bei der Smartphone-Software bleiben in Form von Apps. Da gibt es eigentlich zwei Programme, die ich jetzt spontan im Sinne habe. Das erste wäre ein Photoshop Express, was meines Erachtens nach kostenlos ist. Und dann vor allem auch bekannt ist ein Snapseed, wo man auch viele Korrekturen machen kann. Und Snapseed ist, wenn ich mich nicht täusche, auch kostenlos, zumindest in der Basisversion. Und da kann man eben auch einen Horizont, den man vielleicht nicht hundertprozentig gerade hat, korrigieren oder stürzende Linien im Bild, wenn man ein Gebäude so fotografiert hat von unten mehr. Und man kann natürlich auch Sachen wie Kontrast, Helligkeit und so weiter alles anpassen. Also da gibt es mittlerweile auch sehr viel freie Software, die verfügbar ist. Und auch am PC gibt es die Möglichkeit, das Ganze kostenlos zu handhaben. Ich kenne halt viele Smartphone-Fotografen, die dann, wie gesagt, gern alles auf dem Smartphone machen. Insofern wäre mein wichtigster Tipp Snapseed an der Stelle.
Da habe ich, glaube ich, in New York das erste Mal Berührung gehabt, weil ich wollte gerne ein Foto machen von so einer Häuserschlucht mit einem Taxi davor. Da hatte ich auch so ein Bild im Kopf, die Häuserschlucht, das sollte alles schwarz-weiß sein und ein gelbes Taxi quasi im Vordergrund. Und da habe ich mir, glaube ich, damals Snapseed runtergeladen und die erste Berührung damit gehabt. Und da kann man nämlich auch einfach das ganze Bild, also man kann markieren, was farbig sein soll und der Rest wird dann schwarz-weiß zum Beispiel. Da kann ich mich sehr lebhaft daran erinnern, das ist ziemlich cool.
Die Frage ist ja auch immer, inwieweit man da auch Zeit reinstecken möchte. Vielleicht noch ein Tipp für die Nutzer, die am Rechner da was bearbeiten möchten. GIMP ist ein Programm, was es da schon seit vielen, vielen Jahren gibt, womit man auch Anpassungen machen kann. Und dann gibt es sogar eine Fotosoftware, die man sich nicht erst runterladen muss, sondern die komplett online funktioniert. Photopea, Foto mit PH geschrieben und PEA am Ende, .com. Da kriegt man sowas Ähnliches wie ein komplettes Photoshop vorgesetzt, mit dem man entsprechende Anpassungen machen kann. Auch dafür gibt es online kostenlose Tutorials. Also insofern auch viele kostenfreie Optionen, die man dort hat. Packt man natürlich auch mit in die Shownotes.
Genau, ich habe gerade geguckt, photopea.com. Ansonsten, wenn ihr eine Software sucht, also ich kann aus meiner Sicht Lumina empfehlen, Lumina Neo. Es ist eine Software, die muss man auch jährlich bezahlen. Die kostet, glaube ich, pro Jahr 60 Euro oder so. Und die hat so ein bisschen den Vorteil, also so für Menschen, die nicht gerne viel nachbearbeiten wie mich, dass sie halt auch so ein bisschen AI und fertige Sachen hat. Da steht jetzt nicht jeder drauf, aber gerade wenn ich halt schnell nochmal aus dem Foto ein bisschen was holen möchte und hier und da was anpassen will, finde ich die persönlich ganz gut. Ich bin nie mit Photoshop warm geworden und den ganzen Geschichten. Aber das vielleicht nur so als Tipp, wenn man dann Geld ausgeben möchte. Aber ihr habt ja gehört, also man kommt auch mit kostenlosen Tools extrem weit. Ja, dann lass uns mal noch gucken, brauche ich irgendwelches Zubehör, wenn ich mit dem Smartphone fotografieren möchte? Also brauchen tue ich es wahrscheinlich nicht, aber gibt es sinnvolle Sachen, die ich mitnehmen kann, um irgendwie noch was Cooles zu erreichen?
Ich muss sagen, ich habe selbst noch nicht allzu viel experimentiert mit Zusatzobjektiven, die man ja auch für das Smartphone kaufen kann und da entsprechend dran klemmen kann. Ich habe Gemischtes darüber gehört. Insofern wäre das jetzt erstmal nicht meine Empfehlung. Ich glaube, ich sehe im Wesentlichen zwei Sachen. Vorhin habe ich schon gesagt, das Putztuch, ganz einfach. Das kann ruhig immer dabei sein. Und das auch regelmäßig nutzen. Und wenn man dann längere Fotografie-Sessions einlegt, dann kann natürlich auch eine Powerbank eine ganz gute Idee sein, um da auch dauerhaft Strom zu haben. Das sind aus meiner Sicht so die beiden wichtigsten Dinge.
Finde ich sinnvoll. Ich würde es noch um zwei Gadgets ersetzen. Nicht für jedermann und jede Frau, aber kann manchmal sinnvoll sein. Das eine wäre so ein Mini-Stativ, entweder ein Gorilla-Pod, was jetzt schon die teuren sind, aber die gibt es auch in einfach. Ne? Also da habt ihr so drei Beine unten dran, die sind relativ flexibel und ich kann das Smartphone so einspannen. Das ist ganz hilfreich, weil ich eben auch mal was ich im Dunkeln eine längere Belichtung machen kann, auch wenn das mittlerweile viele Smartphones mit Software wieder lösen. Da kann ich viel mitspielen oder ich kann eben auch mal ein Video schnell machen, weil ich das Smartphone eben auf einem Zaun oder an einem Baum festmache. Oder kann eben auch mich selber schön mit ins Bild bringen und die Dinger kosten, die kriegt man für 10, 15 Euro. Also nicht unbedingt die Gorilla-Pods, die sind eher teuer, aber so die günstigen Nachbauten. Das habe ich hin und wieder als sehr sinnvoll empfunden. Und was manchmal lustig sein kann, ist so ein Fernauslöser. Es gibt so kleine Bluetooth-Sender, das sind kleine Plastikknöpfchen quasi, die kann ich mit dem Handy koppeln. Ist letztendlich dasselbe, was ich auch an einem Selfie-Stick habe. Und dann kann ich quasi aus der Ferne mein Handy auslösen. Und da kann ich natürlich auch nochmal lustige Sachen mitmachen. Ich kann auch, ja klar, jedes Smartphone hat einen Selbstauslöser, aber auch da kann ich nochmal Dinge mitspielen, zum Beispiel, da wenn ich auch ein Video aufnehmen will oder sowas. Aber da bin ich schon relativ weit schon, na, nicht ins Professionelle, aber weit weg vom Hobby. Aber das wären nochmal so zwei Gedanken, die man mitnehmen kann, wo die Gadgets auch nicht wirklich teuer sind, also wo ich mit 10, 20 Euro quasi dabei bin. Ansonsten würde mir auch nichts einfallen. Und zu den Objektiven, mega nervig. Ich habe die im Einsatz gehabt. Du kannst damit ganz coole Sachen machen, aber jetzt gerade mit den modernen Smartphones, die dann, wie du schon gesagt hast, 3, 4 Objektive mittlerweile eingebaut haben, ist es halt wirklich, gibt es noch wenige Fälle, wo das irgendwie noch sinnvoll ist, so bestimmte Zoom- und Weitwinkelgeschichten, aber dann halten die nicht richtig und dann ist es vorne zu schwer und das ist alles irgendwie sehr nervig gewesen. Also ich habe sie recht schnell wieder verkauft und ich weiß, dass die Freundin, die gekauft hat, nach 2 Monaten die entnervt auch wieder verkauft hat, weil ja, also wir gehören eher zu den nicht so positiv Eingestellten dazu. Aber mag Fälle geben, wo das sinnvoll ist.
Warst du denn mit der Bildqualität soweit zufrieden?
Ja, das war okay. Ich hatte auch nicht die für 10 Euro gekauft, sondern ich hatte, glaube ich, auch schon 50, 60 Euro in so 2 Objektive investiert. Die Bildqualität war okay. Ich hatte es damals mir ein Makro, glaube ich, gekauft, weil ich wollte halt gern so ein bisschen Insekten auch aufnehmen. Ich habe es vorhin im Vorgespräch gesagt, ich war gestern hier bei uns im Garten unterwegs, habe Schmetterlinge fotografiert, was übrigens, du hast es vorhin so schön gesagt, man kann sich Gedanken machen, wie die Sonne auf den Flügel scheint und das, kannst du knicken. Die Dinger, also zum einen war es total Glück, dass der gerade rumgeflogen ist und ich den gesehen habe und dann gesehen habe, dass der dann nach 20 Runden, die er durch den Garten geflogen ist, auf unseren Baum gelandet ist, der halt Blüten hatte. Und dann ist der aber auch wirklich alle 3, 4 Sekunden halt von Blüte zu Blüte geflogen. Also es war unheimlich schwierig, da mehr als einen Schnappschuss rauszukriegen. Aber wenigstens das hat mit dem Handy gut funktioniert. Also man braucht es, darauf wollte ich hinaus, eigentlich heutzutage auch nicht mehr. Aber ja, Bildqualität war okay, aber ich glaube, viele würden sich drüber ärgern, sowas zu kaufen. Ich glaube, wenn ihr nicht einen absolut super Grund habt, dass ihr genau nur mit dem Objektiv das machen könnt, was ihr vorhabt, dann ist das sinnvoll und ansonsten werdet ihr euch, glaube ich, über die Investition eher ärgern, würde ich sagen, wenn man das so pauschal sagen kann. Ja, genau, also sprich, eigentlich Smartphone und ein Reinigungstuch und eine Powerbank, das ist auf jeden Fall sinnvoll, weil gerade wenn ihr viele Fotos macht, ist der Akku unter Umständen relativ zügig leer und dann ist es sehr ärgerlich, wenn ihr vorm tollen Objekt oder Motiv steht und quasi keinen Strom mehr habt. Das ist auf jeden Fall ein sinnvoller Tipp gewesen. Fällt dir denn jetzt abschließend noch was ein, was du gerne noch als Gedanke oder Tipp mitgeben möchtest zu dem ganzen Thema?
Ja, eine Sache würde ich gerne noch sagen, die mir persönlich sehr viel gebracht hat. Und zwar, wenn man eine Weide fotografiert, dann kommen natürlich auch einige Bilder zusammen. Und dann ist es manchmal so, dass diese Bilder einfach auf dem Smartphone, auf der Festplatte oder was auch immer liegen. Und mir persönlich hat es sehr viel gebracht, regelmäßig mir anzuschauen, welches meine Lieblingsbilder beispielsweise aus dem Monat oder dann auch später aus dem Jahr sind. Das heißt, dass man da über die so eine Vorauswahl trifft, da einmal drüber schaut und dann man beispielsweise sich die besten 5 Bilder des Monats raus. Und dann ist es auch schön, die beispielsweise in einen extra Ordner zu packen und später nochmal drüber zu gucken. Vielleicht verändert sich das eigene Gefühl zu den Bildern auch und dann am Ende diese Jahresauswahl zu machen. Ich mache jetzt mittlerweile seit, ich glaube, so 10, 12 Jahren wenigstens so eine Jahresauswahl. Und es ist auch total spannend, von den Vorjahren die Bilder anzugucken. und dann zu sehen, wie man sich da selber entwickelt hat, wie sich auch fotografisch oder motivmäßig das Ganze weiterentwickelt hat. Und man sieht eben auch, was man fotografiert hat und was funktioniert hat und was nicht. Und kann dann so ein bisschen Rückschlüsse drauf ziehen, okay, da und da funktioniert eine Vorperspektive super gut oder hier war vielleicht Seitenlicht was. Man kann dann mit diesem Best-of anfangen zu analysieren. Und eine Sache, wozu ich auch nochmal anregen möchte, es lohnt sich diese Jahresauswahl und bei einer Jahresauswahl spreche ich vielleicht von 10, 12 Bildern auch mal zu drucken, sodass man die mal mitnehmen kann, auch zu Freunden und Verwandten und mal zeigen kann, was in dem Jahr so entstanden ist. Also um einfach die eigene Fotografie ein bisschen zu reflektieren und diese Entwicklung voranzutreiben, ist das was, was für mich sehr, sehr gut funktioniert hat.
Cooler Tipp. Ich werde jetzt auf jeden Fall auch mal gucken, wo es hier so ein Drogeriegeschäft mit irgendwie ein Fototurke gibt und mir da auch mal so ein paar Sachen ausdrucken, um da einfach auch nochmal so einen anderen Blick drauf zu haben. Ja, Matthias, vielen lieben Dank für die ganzen tollen Gedanken und Hinweise. Und wir werden nochmal, wie gesagt, deine Seite verlinken. Also jeder, der sich mit Landschaftsfotografie und mehr mit Fotografie beschäftigen möchte, wird bei Matthias ganz viele Dinge und Informationen finden. Du hast ja auch viel für Einsteiger, die sich mit Themen neu beschäftigen. Deswegen haben wir dich auch heute eingeladen, weil wir ja keine Profifotografen ausbilden wollen, sondern einfach euch so ein paar Tipps mitgeben wollen. Ich hoffe, ihr konntet für euch was mitnehmen. Wenn ihr noch Fragen habt, auch an Matthias, dann schickt die uns gerne an podcast@camperstyle.de. Ihr könnt mittlerweile auch wieder unter jeder Podcast-Folge auf camperstyle.de/podcast kommentieren und uns dort Fragen stellen oder ihr könnt uns eine WhatsApp-Nachricht schicken. Der Link dazu ist auch jeweils in den Shownotes drin und wir würden dann eure Fragen, wenn wir sie nicht selber beantworten können, auch an den Matthias weiterreichen, sodass er da nochmal eine Antwort schickt. Das haben wir nicht abgesprochen, aber das macht er bestimmt. Er nickt auch schon fleißig. Und generell, auch wenn ihr einen Themenwunsch habt und auch mal so ein Thema gerne nochmal hören wollt, dann lasst uns das gerne wissen. Versuchen wir uns auch mal ein bisschen nach euch zu richten. Und ja, vielen Dank, Matthias. Ich verabschiede mich schon mal bei euch da draußen. Vielen Dank, dass ihr wieder dabei wart. Und Matthias, du hast das letzte Wort für heute.
Vielen, vielen Dank, dass ich heute zu Gast sein durfte. Mir hat es viel Spaß gemacht und ich sage bis bald.